immer gedacht, nachdem das jetzt doch ein anderes Setting ist und wir in kleiner Runde beisammen sind, möchte ich es weniger so als Frontalvortrag gestalten, als so ein bisschen mehr seminarmäßig, interaktiv, zumindest zum Einstieg. Ich habe schon ein paar Dinge mir überlegt und vorbereitet, die ich gerne weitergeben möchte. Aber ich würde gerne gleich mit dem interaktiven Teil beginnen. Und zwar geht es einfach darum, dass wir so ein bisschen aufs Tapet bringen, wenn wir über die Frage nachdenken, Gott, Leben, welche Fragen sich da aufdringen oder welche Assoziationen, wie es uns damit überhaupt geht. Das kann anfangen damit, dass wir sagen, wie auch immer, nein, das sagt sie, ich sage gar nicht, wo wir das anfangen können, das sagt sie, ich will ja keine Leiten, keine Leading Questions stellen, Suggestivfragen, sondern was fällt euch dazu ein, wenn ihr hört, Gott erleben, wie soll das gehen? Und also gern so kritisch, aber auch so enthusiastisch, wie ihr wollt. Was fällt euch ein, sagst du zu Gott erleben?
Geht das überhaupt?
Geht das überhaupt? Ja. Okay. In welche Richtung geht ihr? Also ich schreibe, für alle, die es nicht wissen und die gehört haben, ich schreibe in Zungen. Das kann nur jedes auslegen. Wenn ihr es nicht lesen könnt, habt ihr einfach die Gabe nicht. Aber wie meinst du das eher? Geht das überhaupt? Also kannst du das noch ein bisschen genauer sagen?
Kann man einen Gott, den man nicht sieht und angreifen kann, erleben?
Okay, gut. Also vor allem, also nicht sichtbar, nicht angreifbar. Wie soll das gehen, so Gott zu leben? Okay? Ihr seid offenbar mit brennenden Fragen hergekommen, die so in euch brennen, dass ihr sie gar nicht formulieren könnt, weil sie so überwältigend existenziell über euch hereingebrochen sind. Oder was für Bilder habt ihr davon? Wenn ihr sagt, jemand erlebt Gott, was seht ihr? Was für Bild seht ihr? Wie stellt ihr euch das vor?
Wunder.
Ein Wunder? Okay, jetzt genauer, Wunder.
Sowas wie also ein Heilungswunder oder eine Heilserhörung.
Okay, also du denkst an ein Heilungswunder oder eine Gebetserhörung, ja? Wo ist die Person, wenn sie Gott erlebt? Habt ihr da gewisse Assoziationen?
Irgendwo.
Irgendwo? Irgendwo muss sie sein, gut,
irgendwo,
ja.
Irgendwo und überall.
Kann man es produzieren? Also das finde ich sehr
gut. Okay, kann man es produzieren? Meinst du damit eher, kann man etwas dazu beitragen oder kann man sich das auch nur einreden? In welche Richtung geht
das?
Ein Stück weit
kann ich sagen, okay, ich mach das und das und das, so Anleitung und dann erlebst du Gott sicher zumindest.
Aha, aha, so quasi ein Drei-Stufen-Plan oder wie auch immer, gibt es das, ja? Oder wie viele Stufen? Also drei habe ich jetzt nur gesagt. Wie viel hättest du dir vorgestellt?
Nein, ich finde, das ist eine Frage, ob das überhaupt möglich ist.
Also okay,
also. Dass man sagt, okay, mach das und dann erlebst du Gott sicher.
Okay. Ist das überhaupt möglich? Fragezeichen, ja.
Ja, gestern in dem Vortrag ist gar nicht ein liebender Gott und Leid. Wenn Gott jetzt Liebe ist, dann Liebe kann man schon irgendwie erleben normalerweise. So in unserer Erfahrung.
Liebe kann man.
Wo ist der Unterschied zwischen Gott und Autosuggestion?
Genau, okay. Also für die, die es lieber Deutsch haben, Einbildung. Man also, ja, bitte?
Zwischen verdächtig spektakulär
und überhörbar, zart oder leise, zwischen Ekstase, Entrückung und Präsenz.
Verdächtig, spektakulär und fast überhörbar.
Zartes oder leises.
Leise und zart. Okay, so dieses Spannungsfeld.
Ja, diese.
Wo ist Gott mehr in dem einen oder dem anderen oder wo dazwischen oder auf dem Kontinuum?
Muss man übersinnlich sein, um das Übersinnliche zu fühlen?
Muss man übersinnlich sein, um das Übersinnliche? Und was meinst du mit übersinnlich sein?
Naja, wir sehen Gott ja als übersinnlich an.
Mhm.
Und muss ich auf irgendeine Art einen Status erreichen an Übersinnlichkeit, um das überhaupt wahrzunehmen?
Okay, also ich hoffe, zumindest habe ich so ein bisschen begonnen, selber nachzudenken. Das ist immer, ich finde es immer hilfreich, wenn man so beginnt, ein Thema zu bearbeiten, wenn wir alles Hirnkastel einschalten und denken, was denke ich eigentlich zu dem Thema, bevor wir anfangen. Wo ist denn der Max jetzt? Ah, Max, genau. Für den Max haben wir noch ein paar Fragen, weil ich mir dachte, jetzt haben wir gleich das von Peer zu Peer. Das geht an Max. Stell dir doch bitte kurz einmal vor.
Ich bin der Max, ich bin 20 Jahre alt und darf dann schön in Innsbruck Medizin studieren. Ich bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr da und ja, freue mich, dass ich jetzt einfach mal da drüber reden darf und mich eine Frage
cool.
an Christian stellen.
Und zwar ist es so gewesen, ich habe so in die Runde von denen das organisieren gesagt, hey, wir könnten da was dazu erzählen, zu dem Thema Gott erleben. Und ehrlich gesagt, wäre mir ja lieber gewesen eine Frau, ja, weil es haben schon so viele Männer geredet, ja, während der Hochschultage, aber scheinbar hat sich da niemand gefunden. Ja. Vielleicht sind auch nicht alle gefragt worden. Oder es wollten nicht alle. Aber du bist zwar keine Frau, aber zumindest der Student, das ist schon was. Deswegen an dich die Frage, wie war das bei dir? Du sagst dir von dir, du hast Gott irgendwie erlebt. Wie ist das gewesen?
Ja, das ist jetzt schon Zeit her, dass ich das erste Mal erlebt habe einfach. Und ich bin da aus so einer Phase rausgekommen, wo es mir eigentlich nicht gut gegangen ist. Ich bin mit wirklich viel Leistungsdruck aufgewachsen, habe lange Jahre wirklich gekämpft mit etlichen Sachen, Mobbing und anderen Dingen. Und letzten Endes war ich dann wirklich an einem Tiefpunkt, wirklich in einer Krise und ich habe absolut nicht mehr ein- und ausgewusst. Und irgendwoher habe ich diese ganzen Stories gekannt, diese Geschichten über Gott und meine Familie war auch christlich und da war ich immer wieder mit in der Kirche. Und ich habe schon irgendwie gewusst, okay, vielleicht ist da irgendwas, aber ich weiß nicht genau. Und ich war dann einfach so, okay Gott, wenn es dich gibt, dann bitte zeig mir das jetzt und hilf mir jetzt, weil ich brauche das jetzt einfach. Das geht sonst nicht.
Und dann? Und
ja, dann habe ich einfach voll den Frieden gespürt, voll... Das habe ich nicht bekannt gesehen, es war einfach irgendwie... so komplett, okay, es ist gut. Und dann hat Gott nicht so akustisch, aber schon durch einen mega starken Gedanken einfach zu mir so gesprochen. Oder ich glaube, das war einfach Gott. Hat einfach so gesagt, hey, ich möchte dich annehmen und ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Und dann habe ich mich echt entschieden, einfach, das war natürlich ein Prozess, mich wirklich zu entscheiden, zu schauen, okay, hey, was
ist das wirklich? Du dich entschieden,
Ich habe mich entschieden, eine Beziehung mit Gott zu führen, also ihn kennenzulernen mehr und mehr. Und
aber
einfach
wie kann man das vorstellen?
Ja, also da gibt es verschiedene Dinge, die für mich da essentiell sind einfach. Also ich lerne ganz, ganz viel kennen von Gott durch die Bibel einfach, wirklich durch das, was ich da lese, wie er ist und auch einfach Sachen, die mir ganz praktisch helfen, mein Leben zu gestalten, Entscheidungen zu treffen. Aber auch dann wirklich persönliches Gespräch mit Gott, also Gebet.
Wie machst du das? Wo betest du?
Wo auch immer ich bin im Prinzip. Also es ist so, wie wenn ich mit dir jetzt rede, mit einem Gegenüber, rede ich mit Gott, wie mit einem Freund, manchmal wie mit einem Vater. Und
also so wie wenn du in der Telefon sprichst, da kommt dann manchmal was zurück?
Ja, auf jeden Fall. Also,
ja? Wie?
Ja, manchmal durch Eindrücke, durch Gedanken, manchmal durch einfach so Situationen, wenn ich zum Beispiel zu Gott irgendwie sage, hey, ich verstehe das nicht, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, und dann kommt unmittelbar danach kommt einfach irgendjemand, der genau auf das die Antwort hat, ohne zu wissen, dass ich die Frage hatte.
Oder und dann spürst du irgendwie, hey, das ist jetzt die Antwort und das, das hilft dir dann irgendwie weiter oder wie?
Absolut, ja. Und manchmal einfach auch ganz konkret so Sachen, die ich in der Bibel sehe, dass das genau als Person spricht, in dem ich da bin.
Und wenn jetzt einer sagt, naja, du hast das halt gebraucht, weil du hast eine Krise und so, aber mir geht es eigentlich eh ganz gut, ich bin eh ganz happy. Was hat das mit mir zu tun?
Ja, bis zu einem gewissen Punkt stimmt. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich wünsche ich keinen, dass er irgendwie Probleme braucht, um Gott zu finden oder irgend sowas. Aber ich glaube, je mehr ich wirklich mit Leuten redet darüber, auch bin ich überzeugt, dass wir jeder in uns so ein Bedürfnis haben, eine Sehnsucht nach einer Beziehung und einer Liebe, die irgendwie mehr ist, als Leute geben können, als Menschen wirklich uns geben können.
Cool, danke Max. Also irgendwie in deiner Geschichte war es auf alle Fälle so, dass du mal so das Glück gehabt hast, okay, da gibt es einen Punkt, wo du dich für etwas entscheiden möchtest, wo du dir was einladen möchtest. Es geht jetzt bei ganz vielen Dingen so, wenn wir über Erleben reden, dass man Dinge erst erleben, wenn wir uns dann darauf einlassen, wenn wir Entscheidungen treffen. Was ich spannend finde, ich meine, ihr habt viel zu dem gesagt, aber eine Frage irgendwie, die wir jetzt nicht in den Raum gestellt haben, vielleicht weil wir irgendwie schon unsere Antworten alle gefunden haben, ist die Frage, die vielleicht jetzt jemand, der nicht sagen wir, christlich sozialisiert wurde, ja, oder so auf der christlichen Suppe daher schwimmt, eine Frage, die nahe liegt, ist, was meint man eigentlich mit Gott? Ja, also wie kann man sich überhaupt Gott vorstellen? Also wenn es darum geht, etwas oder jemanden zu erleben, ist eine ganz wichtige Frage natürlich, wovon sprechen wir? Worum geht es da eigentlich? Wie kann man das vorstellen, dass dieses Erlebnis oder diese Person, wenn es eine Person ist, von der du sprichst? Und da möchte ich euch jetzt in den nächsten paar Minuten einfach aus einer Geschichte heraus etwas weitergeben, eine Geschichte, die Jesus erzählt und die ich vor allem deshalb so schätze, weil sie eine ganze Bandbreite von Missverständnissen anspricht. Es ist ja so, beim Reiten kann man vom Pferd runterfallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ja, und manchmal sind wir uns viel mehr der Gefahr bewusst, links vom Pferd zu fallen oder rechts vom Pferd zu fallen. Und ich denke, in dem Denken über Gott und in der Gottesbeziehung ist es nicht unähnlich, dass wir auch von unserem Naturell, von unserer Prägung, von unseren Erfahrungen her eher auf der einen oder eher auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Und die Geschichte, die Jesus zu dieser Thematik einmal erzählt, ist wie immer beheimatet in einer ganz konkreten Situation. Das ist ja das Tolle an der Geschichte über Jesus, dass wir sehr oft den Kontext mitgeliefert bekommen, zu wem er spricht und in welche Situation hinein er spricht. Und hier ist der Kontext so, dass was ganz Spannendes passiert. Jesus war ein Wanderprediger, der den Menschen von Gott erzählt hat, der oft sich auf Diskussionen eingelassen hat, vor allem auch mit den Reichen und mit den Mächtigen. Das war meistens recht konfrontativ, der aber auch den Menschen am Rand der Gesellschaft begegnet ist, und zwar wieder ganz anders, sehr offenherzig, sehr willkommen heißen, der zum Beispiel Frauen eine für die damalige Zeit ganz ungewöhnliche Nähe in seinem Wirken eingeräumt hat, der von Jüngerinnen genauso begleitet wurde wie von Jüngern. Und bevor Jesus diese Geschichte erzählt, hören wir davon, dass ganz viele Sünder und Zöllner sich um ihn gesammelt haben. Und so der Begriff Sünder, ich meine, heute ist ein bisschen altertümlich, in der heutigen Zeit verwendet man Sünder hauptsächlich wenn man zu viel Schokolade isst, ja, oder ich habe gesündigt, ja, also ich habe 2 Stück Torte genommen. Das ist so der Alltagsgebrauch. Ja. In der damaligen Zeit war es natürlich weitergefasst und vor allem war es einfach ein Begriff, den religiöse Menschen für alle die verwendet haben, wo sie das Gefühl hatten oder wussten oder zu wissen glaubten, die halten sich nicht an die Vorschriften Gottes. Die tun nicht das, was Gott von ihnen will, was in ganz, ganz vielen Vorschriften aufgelistet ist. Das sind die Sünder, mit denen sollte man sich nicht abgeben. Die sind gefährlich, ja, und die sind irgendwie Grenzübertreter. Die sind weniger wert als die anderen. Und die Zöllner war so eine Untergruppe dessen. Die haben nämlich für die Besatzungsmacht, für die Römer, die Steuern einkassiert. Und das war das schon schlecht, ja, weil sie eben Kollaborateure waren. Was ihr vorstellt, früher vielleicht im besetzten Holland, die Leute, die mit den Nazis zusammengearbeitet haben als Kollaborateure, waren nicht besonders beliebt bei dem Rest der Bevölkerung. So ungefähr hat man diese Zöllner betrachtet und nicht nur, weil sie mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben, sondern sich sehr oft auch noch selber bereichert haben durch diese Nähe. Und das Erste, was mich stutzig macht, ist, dass diese Leute in Scharen zu Jesus kommen. Der eigentlich schon ganz ziemlich klare Ansagen gemacht hat über Gott und dass Gott zu lieben ist, aber dass Gott auch ernst zu nehmen ist und dass Gott eigentlich letztlich alles von uns will und dass wir uns ihm ganz hingeben sollen, also nicht so wischiwaschi und was weiß ich, so Wald- und Wiesen-Geschichten erzählt hat, sondern eigentlich sehr herausfordernde Geschichten von Gott erzählt hat und die haben sich um Jesus gesammelt. Das macht er deshalb stutzig, weil wenn ich in meine Kirche schaue oder in die Gemeinden, die Gemeinschaften, die Kirchen, die ich kenne, schaue, ist es nicht so, dass die überlaufen wären von Sündern und Zöllnern. Ja? Vielleicht ist es in Tirol anders, aber dort, wo ich zurzeit lebe und die letzten Jahre gelebt habe, ist es nicht unbedingt so. Naja, und dann erzählt Jesus diese Geschichte, ihr kennt sie, die meisten von euch, die christlich sozialisiert sind, kennen sie es auch gut. Es ist die Geschichte von einem Vater mit 2 Söhnen. Der jüngere Sohn sagt zum Vater, hey, gib mir mein Erbe. Und dann haben wir richtig auf den Putz. Und bekommt das Erbe vom Vater. Damit sagt er eigentlich, ich wünschte, du wärst schon tot, ja? Dann hätte das Geld schon. Und auf deine Person, auf deine Nähe, auf deine Gegenwart kann ich verzichten, weil ich gehe mal so weit weg, wie es geht, in ein fremdes Land. Und dann Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Das war so das Programm. Rock'n'Roll hat in der damaligen Zeit ein bisschen anders, aber sicher auch. Wein, Weib und Gesang. Ja? Das war so sein Programm. Ja? Das ist die antike Form von Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Sex, Wein, Weib und Gesang. Und da hat er so richtig Party gemacht und hat das Leben in vollen Zügen genossen, war wahnsinnig populär. Wenn man die Spendierhosen anhat, dann geht es mitunter recht schnell, dass der Freundeskreis sprunghaft anwächst. Dann waren aber leider die Spendierhosen leer. Dann war der Freundeskreis plötzlich auch wieder so gegen Null tendierend. Und dann ist er nach Hungersnot gekommen und es war einfach alles total übel. Und er war hungrig und dreckig und hat einen Scheißjob gehabt und hat dort nicht genug zu essen gehabt. Hätte gern noch das gegessen, was er dort als Schweinehirte den Schweinen zum Fraß vorgeworfen hat. Also richtig Rock Bottom, würde man auf Englisch sagen. Also richtig in der Gosse, in der Und das ist schon mal Topless, neue deutsche Rechtschreibung. Stimmt das überhaupt? Stimmt nicht, gell? Also SZ. Danke, ja. Danke, Germanistik, Lehrerin, sehr gut. Also kein Topless, SZ dazwischen. Immer noch, ja. Weil es ist ja gedehnt, oder? EI, Diphthong, Doppelding, genau. Also, jetzt haben wir dieses Wort genug beackert. Müssen den Faden wieder aufnehmen. Und zwar ist es so. Dort, wo er ganz unten ist und am Ende ist eben die bekannte Geschichte, geht er in sich und denkt sich, an jeden Hackler, der für meinen Vater arbeitet, geht es besser. Und natürlich kann ich nicht zurückgehen und irgendwie wieder der Sohn sein und es führt kein Weg zurück in diese familiäre Beziehung, aber vielleicht kann er mich verdingen und hackeln und einfach für den Vater arbeiten. Und dann kommt natürlich der erste ganz überraschende Moment in der Geschichte für die Zuhörer. Also die Zuhörer sind ja einerseits, die das hören, sind diese Sünder und diese Zöllner da rund um Jesus. Dann sind es die Jünger, die Jüngerinnen, die zuhören. Und dann sind es die Religiösen, die sich eben beschwert haben, was der Jesus für einen Umgang pflegt. Weil, als dieser Sohn sich aufmacht, ihr kennt vielleicht die Geschichte, der Vater sieht ihn schon von Ferne kommen. Und er ist nicht ein alter Patriarch, der dann so macht, denkt, das schauen wir uns jetzt einmal an, was er dazu zu sagen hat. Jetzt schauen wir mal, ob er in Staub und Asche sich wirft und das einmal abbüßt. Jetzt soll er mal richtig spüren, wie er so daneben kaut hat und was das alles bedeutet hat. Und jetzt werden wir mal schauen und 10 Jahre auf Probe und dann vielleicht ja, im Vorhof, sondern das hätten die Leute erwartet, ja, dass entweder in der damaligen Kultur der Pater Familias jetzt richtig einmal Gericht spricht und den die Wadelfürche richtet, wie man in Tirol sagt. Was er aber macht, dieser alte Vater, ist gewaltig. Er lauft so schnell in seine alten Beine tragen auf diesen heimkehrenden jungen Mann zu und er sieht ihn nicht an dem quasi ins Gesicht gespuckt hat, er sieht ihn nicht an, der sich von ihm abgewandt hat, sondern er sieht nur seinen geliebten Sohn. Und er schließt ihn in seine Arme, obwohl der wahrscheinlich ziemlich sicher stinkt und in Fetzen gekleidet ist, und drückt ihn an sich innigst und drückt auf ganz viele Art und Weise an, dass er absolut genau gleich geliebt ist wie jemals zuvor. Er sagt, bringt das schönste, neueste, beste Festgewand für ihn, tolle Klamotten, Bling, ungefähr so wahrscheinlich. So, Bling, ungefähr so in der Größenordnung, du kannst es gerne sagen, so richtig einen tollen Bling kriegt er. Und das kommt davon, erste Reihe, hätte ich wissen müssen, die Mama kommt schon. Der kriegt einen Ring, der kriegt so einen, der kriegt das Gewand. Und dann sagt der Papa, und jetzt machen wir Party. Und sie holen einen Verstärker außer Strobes und Catering-Firma, das Beste, nur das Beste vom Besten. Ja, was immer das Beste ist, wenn du vegetarisch, vegan bist, irgendeine tolle Tofu-Kreation, aber sonst sind nicht alle vegan, ja, das weiß ich, ganz ein tolles Steak haben sie dort gegessen, Wasabi dazu, ja. Aber es wird bald gefeiert. Und damit endet oft die Geschichte, wie sie erzählt wird in christlichen Kreisen. Aber das ist erst die halbe Geschichte. Da haben wir erst drüber geredet, was passiert, wenn man auf der einen Seite vom Pferd runterfällt und verkennt, was mit dem Begriff Gott gemeint ist, so wie Jesus ihn füllt mit Inhalt, wie Jesus von Gott spricht. Weil nämlich auf der anderen Seite gibt es den zweiten Sohn und der ist zwar physisch in der Nähe des Vaters, aber innerlich wahrscheinlich gleich weit entfernt wie sein jüngerer Bruder. Und als der nämlich den Chimbum hört und das unsch, sag mal, hey, was ist da los, was hat er gespielt? Party. Und dann sagen sie ihm, hey, dein Bruder ist da und dein Papa flippt aus vor Glück und schmeißt eine Party und das beste Essen gibt und die tollste Musik und alles. Und der ist so angefressen, der ältere Bruder, dass er sagt, nein, da geh ich nicht rein. Unglaublich, das ist so ungerecht, da geh ich nicht rein. Und dann, und das ist auch cool, der cooleste Teil, hört der Vater das und denkt sich nicht, so ein Depp, der feiert nicht mit, sondern geht auch diesem Sohn nach. Er bewegt sich auch auf diesen Sohn zu. Und beginnt das Gespräch auch mit diesem Sohn. Und der ist voll angefressen an den Schlatz und sagt, boah, was soll das? Der Sohn von dir hat dein ganzes Geld durchgebracht mit Wein, Weib und Gesang und auf den Kopf gehaut und dir quasi ins Gesicht gespuckt. Und jetzt kommt er heim und du gibst ihm das Beste und ich selber hab nicht einmal im Partykeller haben dürfen, nicht einmal vom Pizzaservice bestellen dürfen und er kriegt das Supersteak. ich und meine Freund, wir haben nie feiern dürfen. Und es ist ganz interessant, was der Vater der Geschichte, der Gott repräsentiert, zum Elternsohn sei, sagt, du, wir mussten heute Party feiern, weil der Bruder von dir, der war tot und jetzt lebt er wieder. Der war verloren, ist er wieder gefunden und ist, da muss man feiern. Das muss gefeiert werden. Es gibt nichts Schöneres, als wie wenn ein verlorenes Kind heimkommt. Aber, sagt er, du bist ja immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört dir. Das heißt, der ältere Sohn hat deshalb nie Party gefeiert, weil er nicht verstanden hat, dass ihm bereits alles gehört. Und der ältere Sohn ist auch deshalb vom Vater entfremdet, weil er gar nicht zu schätzen weiß, was es bedeutet, immer bei ihm zu sein und was er daran hat. Weil auch er das Wesen seines Vaters verkennt. Und auf diesem Spektrum sind die allermeisten Menschen, wenn sie über Gott nachdenken und irgendwie versuchen, ihr Leben auszurichten. Das Interessante ist, dass beide Söhne, obwohl sie ganz anders handeln, dieselbe Grundvermutung über ihren Vater gehabt haben. Ihr Vater ist ein Spielverderber, ein Spaßverderber. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich füge mich dem, wie der ältere Sohn, und ich bin halt immer brav und ich halte mich halt an die Regeln und ich mache halt mein Ding. Oder ich denke mir, na, das tue ich mir nicht an, hab mich gern und ich gehe Party machen. Ja? Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Aber der Handlung von beiden Söhnen in dieser Geschichte liegt ein Missverständnis zugrunde. Weder der Jüngere noch der Ältere hat verstanden, wie gut der Vater mit ihnen meint, wie großzügig er ist, wie gerne alles, was er hat, mit ihnen teilt, wie sehr er ihnen in Liebe zugewandt ist, wie offen seine Arme für sie beide sind. Wie kann man Gott erleben? Ich denke, die allererste Frage, wenn wir jetzt persönlich darüber nachdenken, ob wir Gott erleben wollen, wie wir Gott erleben können, ist die Frage in meinem Innersten meines Herzens, vertraue ich darauf, dass Gott es gut mit mir meint? Oder habe ich doch noch diese Vermutung, dass vielleicht Gott halt doch ein Miesebeter ist, ein Spielverderber ist, ein Tyrann ist, einer ist, dem es gefällt, mir besonders schwere Dinge aufzutragen, wie eben zum Beispiel, wenn ich es gern warm habe, dann wird er mich wahrscheinlich, wenn ich ganz Jahr zu ihm sage, in die Arktis schicken, um unter den Inuit zu arbeiten, weil das ist dann besonders kostspielig für mich und besonders schwierig. Ich glaube, viele von uns haben hin und wieder diese Vermutungen, diese Gedanken, dass es Gott vielleicht nicht ganz gut mit uns meint und dass wir ihm nicht ganz vertrauen können. Und dann fallen wir auf der einen und auf der anderen Seite vom Pferd runter und eben, wir versuchen so auf eigene Faust mit Sex and Drugs and Rock'n'Roll oder Karriere, was weiß ich, alles Mögliche kann man noch hinzufügen, Erfüllung zu finden und das als das höchste und oberste Ziel in unserem Leben zu sehen. Oder wir halten uns zwar an die Regeln, aber innerlich sind wir eigentlich total angefressen auf Gott. Und am meisten merkt man das, wenn wir sagen, wir sind als Gläubige, als Fromme, als Religiöse mit Gott unterwegs, wenn dann irgendwie so einer kommt, ja, und der ist jetzt neu dabei und der hat jedes Wochenende ein Gotteserlebnis. Jetzt ist er schon wieder, jetzt sitzt sie schon wieder in der letzten Reihe, Tränen überströmen. ich spüre so die Liebe Gottes. Und Gott hat das Gebet erhört und mir einen neuen Job gegeben und da hat er mich versorgt und das auf der Erfahrung habe ich gemacht. Und irgendwie denkst du, natürlich sagst du jetzt nicht nach außen hin, das nach außen hin sagst du dann, hey cool, super toll. Ja. Aber nach innen denkst du, wäre jetzt eigentlich nicht ihr an der Reihe? Also ich stehe schon ein bisschen länger an. Kannst du hier hinten anstellen? Ja? Ich bin so lange treu mit dabei und bringe mich ein und arbeite mit. Und wie wäre es, wenn ich mal ein überwältigendes Gotteserlebnis hätte, dass ich in Tränen aufgelöst bin? Und ich denke, wenn es uns manchmal so geht, wenn wir uns da irgendwie wiederfinden, merkt man, dass so ein bisschen was von einem älteren Bruder manchmal in uns steckt. Und dass wir eben auf der einen Seite vom Pferd, von diesem liebenden Vater, von diesem lieben Gott entfernt sind. Also ich denke, für mich ist das die Grundfrage. Ich habe, ich weiß nicht, einige waren glaube ich am Samstag auch dabei in diesem, im Jugendgottesdienst und da habe ich es schon kurz erzählt. Für mich war das letztlich die Grundfrage, ob ich mich auf Gott einlassen will, ob das mit Gott erleben für mich überhaupt interessant ist. Die Grundfrage war, kann ich denn Gott vertrauen? Ja? Meint das wirklich gut mit mir? Weil eben mein Gedanke war der, eben Gott ist ziemlich ein Spielverderber, ja? Und das wird sicher ganz schwer. Im Prinzip haben wir gedacht, du musst ein Spießer werden, ja, wenn du Christ wirst. Und irgendwie ist mir das nicht so cool vorgekommen, ein Spießer zu sein und so die ganzen brav zu werden. Und dann haben wir gedacht, okay, möglichst spät. Eben am besten ganz kurz bevor man stirbt, dann kann man so richtig Gas geben und das Leben genießen in vollen Zügen. Und ganz am Schluss sagt man, lieber Gott, bitte vergib mir, es tut mir leid. Und Gott vergibt und dann kann man auch den Himmel genießen. Ja. Das war so mein Plan, eben wie gesagt, natürlich, wenn Gott allwissend ist, kann sein, dass er sowas vielleicht sogar durchschaut. Ja. Vielleicht bin ich gar nicht der Erste, dem sowas eingefallen ist. Ihr habt es ja nicht hundertprozentig in der Hand, wann die Stunde des Todes sozusagen kommt, aber ich war ja jung, statistisch das Risiko ziemlich gering, dass da bald einmal was ist. Ja. Und was mich wirklich letztlich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nein, ich will mich darauf einlassen, ist unter anderem eine Biografie zu lesen und zu sehen, hey, du musst überhaupt nicht ein Spießer werden, sondern das ist total spannend, du kannst voller Freak bleiben und noch freakiger sein wie davor, ja, auf eine gesündere Art und Weise. Ja, und total viel spannende Abenteuer mit dem Gott erleben. Und ich dachte, wenn es echt, wenn der Gott so echt ist, wenn man den wirklich so, wenn man da Abenteuer erleben kann, wenn er wirklich boah, plötzlich diese Dimension ins Leben bringt, wo Gott wirkt, ja, wo Gott Gebete hört, wo Gott führt, wo man merkt, wow, Dinge ergeben sich, Wege öffnen sich, die man nie für möglich gehalten hätte, die man nicht einmal ins Auge gefasst hätte, das ist spannend. Das ist doch eigentlich ein viel spannenderes Leben als eben Sex und Drugs und Rock'n'Roll. Und letztlich war es für mich der Gedanke, dass wenn der Gott echt ist, wenn das stimmt, was eben Jesus über Gott sagt, dass er uns zugewandter, liebender himmlischer Vater ist, der Party schmeißen will, der nur darauf wartet, bis wir heimkommen, der uns in die Arme schließen will, der uns keinen Vorwurf macht, der uns nichts vorhält, der uns kleidet mit feschem neuen Gewand, mit tollen Bling, mit fesche Sandalen, die Schuhe sein, ja. Zum Beispiel solche, genau, ja. Lila, ja, Pause, und der uns einfach total mag, ja. der feiern will, ein Gott, der Feste feiern will. Ja. Und oft, also der Himmel wird oft so beschrieben, also im Prinzip Party, ja. voll viel Party. Ja. Als wenn du eher ruhig und introvertiert bist, bin ich sicher, dass es auf eine Art und Weise sein wird, wo das auch für die angenehm sein wird. Also das glaube ich aus theologischer Überzeugung heraus. Ja. Und auch ich habe das so erlebt, dass immer am Anfang eine Entscheidung steht, ja, Gott erleben. Und die Entscheidung ist aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht nur möglich, wenn ich die Überzeugung habe, Gott ist vertrauenswürdig. Ich kann mein Leben Gott anvertrauen und muss mich nicht davor fürchten, dass er mir eine auf die Finger gibt und mein Leben ruiniert. Aus dem heraus, das ist der Anfang. Und dann gibt es eben, an der könnte man jetzt ja ewig viel sagen, aber ich möchte nicht ewig viel sagen. Eine Frage, die mich immer wieder mal beschäftigt, ist die, jetzt ist vielleicht, das habe ich auch schon erlebt, es gibt immer wieder Leute, die Gottes Liebe, Gottes Gegenwart erleben, die mit Begeisterung davon reden, deren Leben sich ändert. Und irgendwie, wenn sie nach ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnte triffst, ist, ich will nicht sagen, nichts mehr davon übrig, aber zumindest nicht besonders viel davon sichtbar. Und da denkt man, wow, was passiert da? Ja? Wie kann ich leben, dass ich mehr hineinwachse in das und dass es nicht nur einfach so halt einmal eine Phase war. Und ich finde es immer da recht spannend, da zu schauen, wenn Leute quasi versuchen, Studien dazu zu machen. Da gibt es ein paar ganz spannende Bücher. Auch sehr bewegendes Buch untersucht Geschichten von Menschen, die sich dann vom Glauben abgewandt haben. Warum ich nicht mehr glaube. Ganz interessantes deutsches Buch von ein paar deutschen christlichen Soziologen rausgebracht. Sehr interessant, sehr bewegend, herausfordernd. Vor allem für alle die, die irgendwie in christlichen Kirchen, Gemeinden, Organisationen arbeiten, mitarbeiten. Und dann auf der anderen Seite finde ich es aber auch spannend, dass einer, der in Washington gearbeitet hat, Steve Garber heißt, der hat das umgekehrt gemacht, der hat so ein Schulungsprogramm für junge Leute in so einem Studentenalter eben geleitet. Und als ich dachte, ich möchte mal wissen, wer nach 20 Jahren immer noch so richtig mit Begeisterung da unterwegs ist und damit irgendwie mit der Sehnsucht, dass ihr Christsein für ihr ganzes Leben relevant ist. Eben auch für ihren Beruf, für ihre Berufung, für alles, was sie tun. Und wer von denen, die da so bright-eyed und bushy-tailed, wie man sagt, also so mit jugendlicher Begeisterung, mit 20 mit dabei sind, wer mit 40 immer noch irgendwie begeistert ist, ja? Wer das quasi so in die Midlife hinüberrettet. Und da immer mehr hineinwächst. Und der hat eben das untersucht. Steve Garber heißt er, und das Buch, das er drüber geschrieben hat, heißt The Fabric of Faithfulness, also sozusagen der Stoff der Treue. Und er greift drei Aspekte heraus, die ihm da aufgefallen sind bei den Leuten, die eben Jahrzehnte später immer noch so unterwegs sind. Das erste ist, dass er sagt, sie haben ihre Sicht auf die Welt, ihre Sicht auf Gott, ihre Sicht auf den Beruf und so weiter, war realistisch und robust genug, um in der Realität bestehen zu können. Also ihr Verständnis von Gott und der Welt und unserem Leben in der Welt mit Gott war nicht irgendwie naives Wunschdenken oder oberflächliche Schnellsiedetheologie, sondern war robust, war wirklich biblisch, theologisch durchdacht und robust und eben auf Dauer in der Lage, die Welt so zu beschreiben und unser Leben in der Welt so zu beschreiben, dass es eben mit der Realität vereinbar ist und dass nicht Realität und Anspruch und Wirklichkeit völlig auseinanderklaffen. Und ich denke, das ist, wenn ich es beobachte in meinem Umfeld manchmal, ein Grund, warum Menschen irgendwie denken, hey, den christlichen Weg, den kann ich nicht weitergehen, weil das, was mir da am Sonntag erzählt wird und das, was ich von Montag bis Samstag erlebe, das passt einfach nicht zusammen. So ist die Welt nicht, wie sie mir dort erklärt wird. Und ich lebe einfach 6 Tage oder 6,5 Tage in der Welt und nicht in der Lala-Welt. Und so fein das manchmal ist, das geht auf Dauer nicht. Und da möchte ich einfach den Gedanken mitgeben, Gott hat auch ein Hirnkastel gegeben. Viele von euch sind Studierende. Nutzt das, denkt kritisch, aber nicht kritisch im Sinne von alles hinuntermachen und skeptisch sein, sondern positiv kritisch. Nehmt das, was ihr vorfindet, und denkt darüber nach, wie ihr es besser machen könnt. Noch besser, noch robuster. So, das ist das Erste. Einfach Gott erleben bedeutet auch, so über die Welt zu denken, wie sie wirklich ist, mit der Perspektive der Hoffnung und dieser Erfahrung der Liebe und Gegenwart Gottes heraus, so wie sie uns Jesus in der Geschichte vom Vater mit den zwei Söhnen erzählt. Das war mal das eine. So irgendwie am Anfang so habe ich jetzt nochmal von dem Vertrauen gesprochen, das dann eben ja zu der Entscheidung führt. Das ist also Steve Garber. Das ist Denken. Das zweite, was er gesagt hat, ist, die Leute, die so Jahrzehnte später wirklich noch mit Begeisterung sagen, mein Glaube ist nicht nur für 2 Stunden am Sonntag relevant, sondern für mein ganzes Leben relevant. Ich erlebe Gott auch in meinem Alltag, in meiner Familie, in meinem Beruf. Die haben das gemeinsam gehabt, dass sie Vorbilder gefunden haben. Dass sie Frauen und Männer gefunden haben, wo sie gesagt haben, so wie die das leben, so wie die Ehe und Familie leben, so wie die Berufung, Beruf leben, das spricht mir an. Und das muss ja nicht unbedingt sein, dass die eine persönliche Beziehung zu diesen Vorbildern gehabt haben, dass die ganz eng gekannt haben und quasi so an der Hand genommen worden sind im Sinne von der Mentoring, aber einfach diese Leute zu haben. Das ist auch wieder die Frage, die ich dir stellen will. Wenn du irgendwie mit Gott unterwegs bist oder gerne mit Gott unterwegs wärst, hast du Frauen und Männer, wo du sagst, hey, so wie die das auf Dauer leben, in die Richtung möchte ich auch gehen. Das finde ich inspirierend. Niemand ist vollkommen. Also es geht nicht darum, irgendwelche vollkommenen Säulenheiligen zu finden, weil die gibt es sowieso nicht. Und das wäre nicht besonders hilfreich, weil da würde man eh nicht hinkommen. Aber was ich meine, ist Leute, wo du sagst, boah, da ist etwas von dem, was ich bei Jesus spüre, wenn ich von Jesus lese, von dem, was ich spüre, wenn Jesus über den Vater redet, das ist in diesen Frauen, das ist in diesen Männern irgendwie da. Und dann zu schauen, wie machen die das? Wie bringen die das Leben in einer geschäftigen Welt mit viel Verantwortung, mit Druck, mit allen möglichen Dingen? Es zieht die hin, es zieht die dorthin. Wir werden bombardiert von tausenden Werbebotschaften täglich auf die verschiedensten Art und Weise. Wie leben die das? Vorbilder. Und das Dritte, das er herausgefunden hat, war, dass die alle irgendwie Gleichgesinnte gefunden haben. Weggefährten, Weggefährtinnen, mit denen sie unterwegs waren. Und mit anderen Worten, es waren keine Einzelkämpfer, die nur irgendwie ich und Gott und ihr erlebt den lieben Gott so, sondern die waren mit anderen unterwegs. Und ich finde das so beeindruckend, manche, die das eben über Jahre und Jahrzehnte leben. Ich denke an zwei Eber zum Beispiel, die sich kennengelernt haben, als sie beide, als die beiden Paare in Oxford waren, haben dort studiert und haben dann ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Der eine ist so ein christlicher Intellektueller geworden, der viele Bücher geschrieben hat, den kennt sie vielleicht vom Namen her, den Os Guinness. Und der andere hat ein großes Beratungsunternehmen aufgebaut, das weltweit tätig ist. Das Oxford Analytica heißt, hat mit Cambridge Analytica nichts zu tun, ist halt viel älter und war eben in der Berufswelt. Aber das Coole ist, die treffen sich mehrmals im Jahr und wann immer sie sich treffen, egal wo es ist, nehmen sie sich stundenlang Zeit, um auszutauschen, wie es ihnen geht in ihrer Berufung, in ihrer Ehe, in ihrem persönlichen Leben. Und dann beten sie gemeinsam. Und diese tiefgehende Freundschaft, obwohl sie in verschiedenen Kontinenten wohnen, obwohl sie verstreut sind, die haben sie über Jahrzehnte gepflegt. Und es ist einfach ganz toll zu sehen, solche Freundschaften, solche Weggemeinschaften, die sich über Jahrzehnte gefestigt haben und vertieft haben. Und da möchte ich euch einfach auch dazu Mut machen, dass ihr schaut, wer sind die Weggefährtinnen und die Weggefährten, wo wir sagen, wir machen das gemeinsam. Ja? Egal, ob wir auf Dauer am selben Ort wohnen, aber wir gehen gemeinsam, wir erleben Gott in der Gemeinschaft gemeinsam. Und ich finde, diese Dinge, Denken, Vorbilder, Weggefährtin, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde, das sind, wenn ich auf mein Leben schaue, die Dinge, die uns vielleicht als erstes einfallen, gerade wenn wir christlich sozialisiert sind, eben Gott erleben im Gebet oder überwältigende emotionale Erfahrungen machen. Ich schätze das sehr. Ich liebe es zu beten und ich bin immer wieder von Gott beschenkt worden, wirklich ganz überwältigend seine Nähe und seine Liebe zu spüren. Und es ist für mich ein Teil dessen, was jetzt der Steve dann nicht besonders herausgehoben hat in seiner Studie, aber diese persönliche Erfahrung der Liebe Gottes, das gehört für mich auch dazu, nur ich glaube, das ist so, dass, wenn das nicht eingebettet ist in eine Struktur rundherum, in eine Struktur von Beziehungen, von eben Weggemeinschaft, von Vorbildern, von ausdifferenzierten, belastungsfähigen Denken, dann ist es so Welle hoch, Welle runter, Welle hoch, Welle runter. Und die Tatsache ist, fast jeder gläubige Mensch erlebt früher oder später Zeiten und Situationen in seinem Leben, wo Gott nicht spürt und wo Gott sehr ferne scheint. Und manchmal können diese Zeiten richtig lang dauern, viel länger, als man irgendwie vermuten oder hoffen würde. Und es ist so ausgeprägt, dass es dafür ein eigenes Wort gibt in der christlichen Literatur. Die dunkle Nacht der Seele zum Beispiel, nennt es Johannes vom Kreuz. The Dark Night of the Soul. Und jemand, der das gerade durchlebt, bringt es überhaupt nichts zu sagen, hey, reiß dich zusammen und bete einfach mehr und sei einfach mal mutig und mach noch ein bisschen mehr Lobpreis. Sondern warum Gott offenbar immer wieder manche seiner Kinder für gewisse Zeiten durch solche Erfahrungen hindurchführt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau. Manchmal sehe ich, was daraus wächst und es ist schön und es ist tief. Aber wenn ich zum Beispiel von meinem Denken her überhaupt nicht weiß, dass es sowas gibt und dass seit Jahrhunderten, Jahrtausenden die Frauen und Männer, die mit Jesus unterwegs waren vor mir, das erlebt haben und das beschrieben haben und darüber geredet haben und darüber geredet haben, wie man damit umgehen kann, dann kann mir sowas kaputt machen. Also Gott erleben ist, denke ich, ganz vielschichtig. Im Grunde ist immer die Frage, vertraust du mir? Und am Anfang steht letztlich auch, vielleicht nicht ganz am Anfang, aber es gibt in den allermeisten Fällen einen Punkt, es kann auch ein Prozess sein, aber es gibt eine Entscheidung oder eine Reihe von Entscheidungen, die im Prinzip eine Antwort auf eine Einladung sind. Die Einladung ist die, wenn wir bei der Geschichte von Jesus bleiben, dass der Vater die Arme weit ausgebreitet hat und im Prinzip sagt, komm heim, komm heim. Oder wenn wir beim Leben Jesu sind, Jesus ist immer wieder rumgegangen und hat gesagt, folge mir nach. War eine Einladung für Weggemeinschaft, für einen Prozess, für eine Reise. Diese Einladung werden wir nur annehmen, wenn wir in unserem Innersten überzeugt sind, dass Gott es gut mit uns meint. Und dann, ja, kann es sein, dass wir ganz sofort Friede erleben, so wie es der Max erzählt hat. Ah, ich habe es so erlebt, als ich nach mich viele Jahre dagegen gewehrt, ja, mit Händen und Füßen. Weil man dachte, na, das Denkfallen tue ich meiner Mama nicht und meiner Schwester, dass sie jetzt auch noch fromm wäre. Aber irgendwie bin ich dann drauf gekommen, ist eigentlich wurscht. Was die anderen denken, es geht darum, was ich mit meinem Leben machen will. Und ich habe viel erlebt, sofort an Liebe Gottes. Und dann gehört natürlich ist die Frage, wie mache ich solche persönlichen Erfahrungen? Kann es Dinge geben, wie die Petra gesagt hat, kann ich das produzieren? Ich würde sagen, na, produzieren kann es auf keinen Fall, aber ich kann in gewisser Weise hineinwachsen und einen Lebensstil oder einen Lebensweg, eine Art des Lebens einüben, wo ich immer mehr und auch immer bewusster in Gottes Nähe lebe. Ich kann natürlich nicht auf Knopfdruck an Emotionen produzieren, aber ich persönlich finde immer, ganz ähnlich wie es der Max angesprochen hat, ein ganz wichtiger Teil von dem, was wir vielleicht heute Spiritualität nennen würden oder von Glaubensleben, wie auch immer, ist tatsächlich ein Buch. Das ist interessant, das Buch ist sehr alt. Die neuesten Teile sind knapp 2000 Jahre alt und die ältesten noch viel älter. Und ich finde spannend, wie sehr so ein altes Buch oft mir mitten ins Herz treffen kann. Ja. Wie sehr es in Situationen sprechen kann. Was man ganz ehrlich sagen muss, nicht jede Stelle in diesem Buch ist leicht zu verstehen. Es gibt viele Stellen, die schwer zu verstehen sind. Und das ist ja ganz okay, so wird es heute mal nicht anders erwarten, wenn es wirklich nicht nur so alt ist, sondern auch von Gott kommt. Ist ganz okay, wenn man nicht alles auf den ersten Blick verstehen. Das ist eines, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und die Bibel kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise lesen. Und ich finde wichtig, sie auf vielerlei Weise zu lesen. Man kann sie auch mal studieren, um sich einen Überblick zu verschaffen, um zu schauen, hey, was ist eigentlich der Gesamtzusammenhang, was ist die große Geschichte. Ich lese letztes Jahr, ich mache heuer mache ich es wieder, dass ich in einem Jahr durch die Bibel lese, mit so einem Bibelleseplan, natürlich mit einer App, wie auch sonst. Heutzutage und sogar mit einer App, wo du es als Audio dir jeden Tag anhören kannst, wenn du zum Lesen zu müde bist oder zu beschäftigt oder zu faul oder wie auch immer, ja, oder Englisch üben willst. Und das ist natürlich cool, so den Überblick zu haben und zu sehen, wow, das ist das Gesamtbild. Und dann ist es auch total toll, auch nur ein paar Verse rauszunehmen und über die eine Stunde lang nachzudenken. Und sie wirklich zu verstoffwechseln und zu verinnerlichen und beten zu lesen und denken zu lesen und auswendig zu lernen und beim Spazierengehen zu bewegen und wieder zu kreuen und irgendwann plötzlich, also kürzlich haben wir das gehabt, so uns als Team getroffen und haben mit einer Andacht begonnen und haben uns da abgewechselt und an dem Morgen hat eine Kollegin von mir, die heißt Heike, die Andacht gemacht und hat gesagt, sie möchte uns damit hineinnehmen, was sie ja den Sommer erlebt hat und möchte eine Stelle mit uns lesen, und zwar die Heilung des blinden Bartimäus. Und alle von euch, die irgendwie christlich sozialisiert waren, denken sich, ach, das haben wir echt schon oft gehört. Ja. Schon mit Filzfiguren, so alt sind die meisten von euch nicht, aber die richtig alten.